E-Book ist sozusagen ein Spezialfall des digitalen Publizierens, weil es das einfachste digitale Medium ist, was sozusagen um den Text herum die wenigsten Features und Funktionalitäten hat. Wenn man jetzt darüber hinaus noch überlegt, man ist eventuell für einen Verlag beschäftigt, der Online-Publikationen macht, der Mobile-Apps macht, der irgendwelche Webportale befüllt, Fachinformationssysteme befüllt. Je mehr man in diesen fachlichen Bereich der Content-Produktion reingeht, umso mehr werden diese Features und Funktionalitäten, diese Darstellungsbesonderheiten rund um den eigenen Content und umso anspruchsvoller wird es aus meiner Sicht zu begreifen, was muss ich außer dem eigentlichen Text noch beachten, damit mein Produkt funktioniert.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Unser Gast ist Fabian Kern. Er ist Berater und Trainer für digitales Publizieren. Und wie er von sich selbst sagt, ich zitiere von der Website, mein Interesse ist es, Vordenker und Scout auf dem Weg der Medienbranche in die Zukunft zu sein. Sein Wissen über die ganze Bandbreite der Medienproduktion und der Webtechnologien gibt er weiter. Er berät Verlage, führt Trainings durch und begleitet Projekte, die sich um das digitale Publizieren drehen. Also um Fragen wie, welche Werkzeuge braucht es, um Content zu produzieren, auch in die Zukunft gedacht? Welche sind die geeigneten Methoden und Strategien, um sich im E-Book-Markt zu behaupten? Das klingt vielleicht im ersten Moment weit weg vom Alltag derjenigen, die sich nur mit guten Texten beschäftigen möchten. Aber angesichts des Tempos, in dem sich die Verlags- und Buchwelt verändert, liegt es doch nahe, dass sich auch unser Berufsbild als LektorInnen ändert, sodass die meisten von uns sich früher oder später digitale Kompetenzen aneignen müssen. Und damit ihr die Möglichkeit dazu habt, euch einen Überblick zu verschaffen, was es da alles gibt, begrüßen wir heute unseren Podcast-Gast Fabian Kern. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie gekommen sind. Wir, das sind Esther Debus und Dorothea Winterling. Wir sind beide Lektorinnen. Wir sind beide Lektorinnen und natürlich besonders interessiert daran, was uns Herr Kern heute erzählen wird. Wir hatten Ihnen ja als Arbeitstitel vorgeschlagen, wie viel Technik brauchen LektorInnen? Und dazu hatten Sie eine geradezu philosophische Anmerkung über Sinn und Unsinn des Begriffs Technik im Publishing. Könnten Sie uns das erläutern?
Ja, ich habe, wie ich Ihr Briefing gelesen habe, für mich gemerkt, dass, also wenn ich höre, wie viel Technik brauchen LektorInnen, irgendwie merke ich so einen inneren Widerwillen und ich habe eine ganze Zeit darüber nachgedacht, wo der herkommt. Ich glaube, es liegt daran, dass so mit diesem Wording ist so eine Einstellung oder eine Haltung verbunden, die so tut, als wenn es sozusagen eine Sphäre des reinen Textes gäbe und daneben eine Sphäre der Technik, die mit unserer Arbeit völlig unverbunden ist. Und das, glaube ich, entspricht schon lange nicht mehr der Realität. Im Publishing sind wir einfach darauf angewiesen, publizieren immer mit Werkzeugen zu realisieren. Und ich glaube, dass wir im Publishing schon sehr, sehr lange eigentlich den allergrößten Teil unserer Arbeit mit irgendeiner Form von Werkzeugen machen, mit Software-Tools, mit Prozessen, die damit verbunden sind und dass wir einfach nicht in der Lage sind, unseren Job zu machen, wenn wir diese Werkzeuge nicht gut beherrschen. Und ich glaube, es ist vielleicht von der Idee, von der Haltung her weniger angemessen zu sagen, hier ist mein Text und da drüben ist die böse Technik, sondern das Ganze eher zu sehen wie ein Handwerker, der halt eben einen Haufen Werkzeuge in seinem Werkzeugkasten hat und einfach immer gut wissen muss, für welche Aufgabe, für welches Problem nehme ich welches Werkzeug.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem Handwerker, denn also ich kenne noch zwei Lektoren, die tatsächlich nur mit Bleistift und Papier arbeiten. Und dann hat man den Zimmermannsbleistift und das Brett dazu und damit kann man halt kein Haus bauen. Ja. Zum Beispiel.
Das bringt uns ja auch schon zum Stichwort Fortbildung, denn das bleibt nicht stehen, nicht nur beim Bleistift, sondern es ist auch wichtig, dass wir uns ständig fortbilden, gerade im freien Lektorat. Sie sind ja auch Trainer, unter anderem an der Buchhandelsakademie, Media Campus Frankfurt unter anderem. Und wer sitzt denn da in Ihren Seminaren? Sind es hauptsächlich Verlagsmitarbeiter oder auch Freie?
Also Verlagsmitarbeiter machen natürlich den wesentlichen Teil der Zielgruppe aus. Wobei es natürlich also zumindest drei andere Bereiche gibt, die eigentlich jedes Jahr mehr werden. Sagen wir mal Freie im Sinne jetzt von freien Lektoren oder auch sagen wir mal die vielen anderen Freelancer in dem Bereich sind auch Teil der Zielgruppe, aber eher die kleinere Zahl. Das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass viele, viele dieser Fortbildungen doch recht hochpreisig sind und sich das für einen Alleinselbstständigen, man sich das einfach selten leistet. Was ein größerer Teil der Zielgruppe ist, sind dann diverseste Dienstleister, Agenturen, zum Teil Produktionsdienstleister, manchmal sogar Entwicklungsdienstleister. Und was eigentlich so seit den zehn Jahren, wo ich das mache, jedes Jahr mehr wird, sind Mitarbeiter aus diversesten Wirtschafts-, zum Teil sogar Industriebranchen, aus Unternehmen, wo man merkt, dass so der ganze Bereich Unternehmenskommunikation eine Größe und Komplexität angenommen hat, dass ja irgendein Wirtschaftsunternehmen im Grunde einen kleinen Verlag im eigenen Unternehmen hat. Nur halt mit dem Unterschied, dass mit diesem Publishing kein Geld verdient wird. Das ist nicht das Produkt, nicht das Geschäftsmodell. Aber auch da müssen sich Kommunikationsbereiche, Marketingbereiche im Grunde so organisieren wie Verlage. Insofern haben wir inzwischen in unseren Seminaren ganz schön viele sozusagen fachfremde Publisher.
Sie haben ja auch schon die ganze Bandbreite angesprochen. Und ich möchte auch noch ein bisschen vielleicht da einhaken, denn gerade bei den Verlagen, das ist ja auch eine riesige Bandbreite, je nachdem, was die publizieren. Also vielleicht können wir, um das Themengebiet so ein bisschen einzukreisen, sagen, welche Art von Verlagen eigentlich am meisten durch diese Veränderung betroffen ist. Kann man das so sagen?
Ja. Ja, also ich würde sagen, betroffen sind sie eigentlich alle nur in sehr unterschiedlichem Maße oder auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Also ich hatte ja auch Ihnen mit auf den Weg gegeben, das Schlagwort Diversifizierung im Publishing. Wir haben ja selbst im traditionellen Verlagsgeschäft immer so die zwei großen Mainstream-Richtungen im Publishing. Zum einen der große Bereich der Publikumsverlage, klassischen Buchverlage. Zum anderen der ganz große Bereich der Fachinformationsverlage, die Recht, Wirtschaft, Steuern, Verlage, Brancheninformationsdienstleister, Medizinverlage. Das würde ich sagen, sind so die zwei ganz großen Hauptrichtungen, die wir in Deutschland in der Branche vorfinden. Und daneben haben wir aber sicherlich, ich würde sagen, ein halbes Dutzend kleinere Verlagsgenres, die halt in der Berufswelt genauso eine Rolle spielen. Der Bereich Wissenschaftsverlage, der Bereich Schulbuchverlage, der ganze Kindermedienbereich. Und das alles, diese kleineren Bereiche, sind immer welche, wo ich merke, dass deren Geschäft, deren Zielgruppen, auch deren Markt und damit auch sozusagen die Produkte und das, was sozusagen im Publishing Kernprozess ist, sich nicht nur sehr stark unterscheiden von dem, was diese zwei Mainstream-Richtungen an Geschäft machen, sondern dass diese Unterscheidung auch stärker wird. Dass inzwischen, sagen wir mal, wenn ich im Seminar sitzen habe, einen Menschen aus einem Kinderbuchverlag und einen Menschen aus einem Wirtschaftsverlag, dass deren Arbeit im Grunde fast nichts mehr miteinander zu tun hat. Und dass infolgedessen natürlich auch sozusagen das Skillset, was man dafür braucht, sich sehr stark unterscheidet.
Ja, das ist ein wunderbarer Übergang zur nächsten Frage, nämlich, das ist ja jetzt sehr divers gewesen, was Sie geschildert hatten, und im Grunde müssen wir fast verschiedene Seminare anbieten. Aber lassen sich denn trotzdem Grundkenntnisse definieren, die ein freier Lektor oder eine Lektorin heute auf jeden Fall haben sollte? Zum Beispiel ein Kanon von Tools und Techniken?
Also grundsätzlich glaube ich schon, ja. Würde nur, sagen wir mal, einen Aspekt gerne noch nennen wollen zum Thema der laufenden Selbstfortbildung oder auch der Art, wie ich das dann in meiner Dozentenpraxis merke. Mhm. Dass sich eben diese Arbeitsweisen so weit verändern, das führt halt oft dazu, sagen wir mal, dass man in Fortbildungen sozusagen fast nur noch die Landkarte des Wissens abstecken kann und sozusagen Lernfelder für Teilnehmer abstecken kann, aber sicherlich Fortbildung kaum noch so betreiben kann, dass man danach alles weiß, was man wissen sollte. Also nur so ein Beispiel aus meiner Praxis, weil das ein Seminar ist, was ich sehr viel gebe. Ich habe in der Medienakademie in München ein Fortbildungsprogramm für, das nennt sich Produkt- und Content-Manager für Digitalprodukte. So ein 5-Tages-Kurs, wo wir jeden Tag eine andere Fachdisziplin beackern. Das geht wirklich von Zielgruppenanalyse, Produktkonzeptentwicklung über technisches Content-Management, über Schreiben fürs Web, über Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing bis Projektmanagement und agile Methoden. Sozusagen jeder Tag steht unter einem Thema. Und was wir alle als Dozenten merken, ist, wenn man so einen Tag Zeit hat für so eine Fachdisziplin, man kann im Grunde in einem Tag kaum mehr tun als, sagen wir, ein paar Grundkonzepte, ein paar Modelle vermitteln, ein paar typische Vorgehensweisen und dann im Grunde den Teilnehmern ihre Lernfelder für die nächsten Jahre aufzeigen. Also vielleicht die etwas merkwürdige Situation, man ist dann danach nicht fertig, sondern man fängt erst so richtig an.
Aber so ganz konkreter, also was weiß ich, man sollte auf jeden Fall zum Beispiel InDesign können oder nicht?
Also wenn man sozusagen runterbricht auf konkrete Techniken und Tools, es gibt sicher sozusagen einen Kernbereich von Fähigkeiten, von Werkzeugen, die man auf jeden Fall in der Schublade halten sollte. Also was Sie natürlich richtigerweise als Stichwort gesagt haben, alles, was rund um das Thema Textwerkzeuge geht. Also natürlich sowas wie Word und die komplette Office-Palette. Und das aber sicherlich auch in der Form, dass man jetzt, sagen wir mal, das Word nicht mehr als bessere Schreibmaschine benutzt, sondern, sowas wie Formatvorlagen, strukturiertes Arbeiten, vielleicht einen gewissen Automatisierungsgrad beherrscht. Oder wenn man sagt, jetzt von Word im engeren Sinne weggegangen, mal überhaupt zu wissen und diese Tools alle schon gesehen zu haben. Es gibt halt nicht nur ein Word, sondern auch ein Pages und ein Open Office und ein Google Docs. Welches dieser Werkzeuge nehme ich für welchen Zweck? Wie schaut Interoperabilität aus? Wie konvertiere ich von einem ins andere? Wie tausche ich mich mit Autoren, Verlag aus, wenn ich sozusagen Programmgrenzen überschreite? Und was passiert dann mit dem, was ich da gemacht habe? Also sozusagen die etwas fortgeschrittene Form mit Textwerkzeugen zu arbeiten, ist sicher eine sehr, sehr gute Idee.
Ja.
Dann, Sie hatten genannt das ganze Schlagwort, ja, sowas wie InDesign, Acrobat. Ich würde sogar weitergehen, diejenigen Tools, die so rund um das ganze Thema Creative Cloud gehen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder Lektor irgendwie der perfekte InDesign-Layouter sein muss. Ganz im Gegenteil, das werden in der Regel wieder andere spezialisierte Fachkräfte sein. Aber zumindest, sagen wir mal, um ein gutes mentales Modell von dem zu haben, wie eine typische Weiterverarbeitungskette ausschaut, ist es eine gute Idee. Und auf der anderen Seite, weil eben doch viel an Mediendesign in den Gestaltungswerkzeugen rund um Creative Cloud abgewickelt wird. Also angefangen von, man muss halt doch mal irgendwo ein Schaubild gestalten, was einem jetzt nicht ein Grafiker erstellt. Dafür diese ganze Tool-Familie gut zu kennen, ist sicher gar keine schlechte Idee.
Und wie ist das mit Wissen im Hinblick auf medienneutrale Datenhaltung und E-Book-Erstellung? Weil das ist ja auch ein wachsender Markt, denke ich mir, ne? Also mit der E-Book-Erstellung jetzt.
Ja, also würde ich nochmal als zwei sehr unterschiedliche Dinge betrachten, weil man das eine durchaus als ohne das andere machen kann und umgekehrt. Ja. Ich weiß nicht, ob das Thema E-Book-Erstellung im Sinne jetzt des Produktionsprozesses für den Lektor so die Relevanz hat, einfach weil auch die Prozesse, die jeweils in den verschiedenen Verlagstypen angewandt werden, zu Teilen sehr, sehr unterschiedlich sind. Was ich da für wichtiger halten würde, wäre eine gute Idee zu haben, wie das Medium-E-Book funktioniert, was die Besonderheiten sind und wie man Inhalte in jedem Detail so gestaltet, dass sie in einem Medium wie E-Book funktionieren. Wobei, also ich sag mal, aus meiner Sicht jetzt E-Book ist sozusagen ein Spezialfall des digitalen Publizierens, weil es das einfachste digitale Medium ist, was sozusagen um den Text rum die wenigsten Features und Funktionalitäten hat. Wenn man jetzt darüber hinaus noch überlegt, man ist eventuell mit einem für einen Verlag beschäftigt, der Online-Publikationen macht, der Mobile-Apps macht, der irgendwelche Webportale befüllt, Fachinformationssysteme befüllt. Je mehr man in diesen fachlichen Bereich der Content-Produktion reingeht, umso mehr werden diese Features und Funktionalitäten, diese Darstellungsbesonderheiten rund um den eigenen Content und umso anspruchsvoller wird es aus meiner Sicht zu begreifen, was muss ich außer dem eigentlichen Text noch beachten, damit mein Produkt funktioniert. Und das ist sicherlich der Punkt, wo dann das Thema medienneutrale Datenhaltung beginnt, wobei ich das weniger runterbrechen würde, ich glaube, für Ihre Domäne auf die Frage, muss da jetzt jeder XML lernen? Das glaube ich tatsächlich gar nicht unbedingt, weil die wenigsten von Ihnen in Ihrem Fachgeschäft werden in XML-Daten arbeiten. Aber sagen wir mal, eine gute Idee zu haben, was bedeutet dieses Konzept eigentlich in der Prozesskette eines Verlages und was heißt es für mich umgekehrt wieder für meine konkrete Arbeit?
Mhm. Können wir da vielleicht dann noch in die Tiefe gehen und sagen, was genau verändert sich, wenn zum Beispiel wir nicht mehr mit Seiten, mit Satzspiegel zu tun haben?
Also vielleicht, weil es mir gerade so schön als Beispiel einfällt oder weil ich auch das Schlagwort genannt hatte, ich halte es, wenn wir jetzt nicht auf ein konkretes Software und ein Tool runterbrechen, für fast entscheidender gut zu verstehen, wie hinten raus die Prozesskette des Verlages funktioniert, damit ich daraus eine Idee habe, was ich in meiner eigenen Arbeit tun kann. Also ganz banal auf das Thema Arbeiten mit Word runterbrechen. Wenn ich einen Verlagsprozess habe, der hinten raus so ausschaut, die Word-Daten fließen in den InDesign rein, werden von einem Gestalter in im Grunde einem Manufakturprozess behandelt. Es wird sozusagen jedes Textelement wird in irgendeiner Form von einem Menschen gestaltet und gelayoutet. Und auch der wesentliche Teil des Produkterstellungsprozesses passiert in diesem Schritt. Dann ist ein Punkt, wo ich vielleicht mit dem Verlag in der Situation bin, dass sowas wie eine detaillierte Textauszeichnung mit Formatvorlagen sich auf eine sehr rudimentäre, einfache Form beschränken kann, ich auf bestimmte Layout-Merkmale überhaupt keine Rücksicht nehmen muss, wo ich mich stärker darauf konzentrieren kann, tatsächlich am konkreten Text zu arbeiten. Während umgekehrt, wenn ich einen Verlagsprozess habe, der sagt, die Word-Daten werden bitte in einer Dokumentvorlage geliefert, die speziell auf die Konvertierung in XML-Daten hin optimiert ist und der Verlagsprozess hinten sieht so aus, dass alles Weitere dann nur noch automatische Konvertierungs- und Produktionsschritte sind, dann werde ich in einer Situation sein, wo ich wirklich punktgenau auf jede Detailauszeichnung jedes Formats aufpassen muss, weil ich sonst im schlimmsten Fall hinten raus hunderte an Fehlern produziere, die wieder ein Verlagsmitarbeiter wegräumen muss.
Ja, Stichwort Wörterbücher. Das ist
ganz, ja. Ganz kurz noch dazwischen, Esther. Und da wollte ich nämlich noch was nachfragen wegen der Prozessketten in den Verlagen. Normalerweise hat man als Externe oder Externer ja gar keinen Einblick da. Das Einzige, was man vielleicht bekommt, ist eine Anweisung, hier hast du eine Formatvorlage und bitte mach das damit. Aber sonst, dieses, was Sie sagt, so immer sagt, mit hinten raus, das ist für uns ja eigentlich eine Blackbox.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich vermute nur, um gut einem solchen Prozess zuzuarbeiten, wird das wahrscheinlich langfristig nicht so bleiben. Also ich denke, sagen wir mal, da sind auch beide Seiten durchaus in der Bringschuld. Also ich würde sagen, jetzt, wenn ein Verlag vorhat, seine Prozesskette stark zu industrialisieren, dann wird er auch mit externen Mitarbeitern nicht mehr sinnvollerweise so zusammenarbeiten, dass er halt sagt, hier ist die Dokumentvorlage und da ist eine Seite Anleitung, sondern seinen Zuarbeitern auch eine gute Idee von seiner Prozesskette zu geben, eben damit das gut funktioniert. Ich würde aber auch sagen, das betrifft jetzt vielleicht nicht unbedingt den klassischen Buchverlag, sondern ist eher eine Eigenschaft, die bei vielen Fachinformationsdienstleistern gelebte Realität ist, mit denen ich tatsächlich auch viel zusammenarbeite, deswegen so mein Background. Dort ist die Situation oft so, dass ich auch als externer Zuarbeiter zu einem Produkt oder Prozess gar nicht mehr sozusagen so eine Schnittstelle im Sinne einer Word-Datei habe, sondern direkt in Verlagsapplikationen reinarbeite, in Content-Management-Systeme reinarbeite, in den Projektsteuerungssystemen des Verlages mitarbeite, dass es sozusagen keine getrennte Welt mehr ist, sondern dass ich mich eigentlich in der Arbeitsumgebung des Verlages bewege. Und da erscheint es mir relativ klar, dass ich natürlich für die dann eine sehr gute und solide Arbeitsanführung brauche, damit ich das vernünftig machen kann. Ja. Also gerade wenn man sozusagen als Externer in ein Content-Management-System eines Publishers reinarbeitet, dann sollte ich natürlich eine sehr solide Idee davon haben, wie das funktioniert oder was da die Erwartungshaltung ist.
Ich würde gern mal auf einem völlig anderen Blickwinkel, aus einem anderen Blickwinkel das Ganze beleuchten, nämlich Self-Publishing. Weil ja in der Regel, wenn Self-Publisher jetzt, was weiß ich, Belletristik publizieren, dann sieht es so aus, als ob das total easy ist. Ein Word-Dokument hochladen, ein paar Metadaten ausfüllen, auch das Cover hochladen, fertig. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich ein Sachbuch produzieren möchte? Könnten wir vielleicht da nochmal sagen, was ich da alles berücksichtigen müsste unter Umständen?
Sie meinen insbesondere, was den Bereich digitales Produzieren angeht? Ja. Also sagen wir mal, das geht so ein Stück weit auf ein paar Punkte hinaus, die ich auch ansprechen wollte. Seit im Grunde, glaube ich, muss ich in der redaktionellen Vorbereitung von so verhältnismäßig komplexem Content auf ein paar mehr Dinge aufpassen, die aus den Spezifika des Mediums herauskommen. Ein typisches Charakteristikum von jetzt auch mal Sachbüchern, Fachbüchern ist oft eine relativ komplexe Text-Bild-Mischung, also eine Durchmedialisierung, eine redaktionelle Aufbereitung von Inhalten, sind oft relativ komplexe Gliederungsstrukturen und sind oft, zumindest im Sachbuchbereich, auch so Dinge wie Mehrspaltensatz im Sinne jetzt von einer Text-zu-Text-Anordnung. Und da muss ich für die Vorbereitung auf die Medienproduktion insbesondere bedenken, wo immer ein digitales Medium hinten dabei rauskommt, kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass der Seitenrahmen, den ich aus einem Printprodukt kenne, sozusagen der Satzspiegel, dass der so gewahrt bleibt. Und ich kann mich auch nicht mehr darauf verlassen, dass Layout-Merkmale, Satzmerkmale, die ich in meiner Printproduktion verwende, dass die so eins zu eins tatsächlich in jedem Medium, was hinten dabei rauskommt, auch funktionieren. Das heißt in der Konsequenz, ich muss beim Inhalteaufbereiten viel stärker darauf schauen, ob Content, also Text mit Bild, zusammen auch unabhängig von einer ganz konkreten Layout-Ausprägung auch inhaltlich und semantisch immer noch gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich sowas wie ein Nebeneinander von Content-Elementen in ein Hintereinander auflöse, wenn Spaltensatz aufgelöst wird, ob der inhaltliche Zusammenhang immer noch gewahrt wird, immer noch verständlich ist. Nur um es für Ihre Zuhörer vielleicht an einem Beispiel konkreter zu machen, wenn ich eine Text-Bild-Mischung im Spaltensatz habe, dann ist es ganz typisch so der Fall, dass die Bildplatzierung auf einer Seite gar nicht unbedingt danach erfolgt, wo das Bild genau inhaltlich hingehört, sondern da, wo es halt zufällig gerade auf der Seite hinpasst. Wenn ich daraus aber sozusagen eine sequentielle Abfolge von Inhalten konvertiere, dann ist der Leser darauf angewiesen, dass das Bild sozusagen genau zwischen den zwei Absätzen Text kommt, wo es inhaltlich hingehört, damit der sozusagen die redaktionelle Dramaturgie noch funktioniert, die Verständlichkeit gewahrt ist. Und dafür muss ich dann gezielt sorgen und das im Inhalteprozess auch schon vorbereiten.
Ja.
Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Je fachlicher Content wird, desto mehr neigen wir dazu, schematische Darstellungen, tabellarische Darstellungen zu verwenden, komplexe Informationsstrukturen auch in sehr differenzierten Tabellen zu visualisieren. Und da werden wir uns immer gewahr sein müssen, besonders komplexe Tabellenstrukturen sind sehr, sehr anfällig darauf, in Digitalmedien, vor allem wenn sie für sehr kleine Bildschirme gedacht sind, nicht mehr gut darstellbar zu sein. Das heißt, im Extremfall, dass ich mir zu einer komplexen tabellarischen Darstellung bereits im redaktionellen Prozess auch eine alternative Darstellung überlegen muss oder eventuell überlegen muss, ob ich die Information nicht gleich ganz anders so visualisiere, dass es halt auch auf einem Smartphone-Display noch sinnvoll dargestellt werden kann.
Wie ist denn das bei E-Readern? Die sind ja, sagen wir mal, oder wie soll ich das formulieren, die Standards, die theoretischen vom W3C sind ja schon viel weiter fortgeschritten als die Hardware, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Also solche Dinge, wie Sie das eben geschildert haben, die können die auf E-Book-Readern zurzeit überhaupt dargestellt werden?
Grundsätzlich ja. Sagen wir mal, wenn man weiß, wo die gestalterischen Einschränkungen sind, ist das durchaus eine Sache, die jetzt rein von der Produktionstechnik aus meiner Sicht gar nicht unbedingt das große Problem ist. Mhm. Die Herausforderung kommt tatsächlich daraus, ich sag mal, Inhalte so flexibel zu gestalten, dass es ihnen, ich sag mal, egal ist, in welchem Satzspiegel sie erscheinen. Und sagen wir mal, dass man Inhalte so komprimiert darstellen können muss, dass sie auch auf sehr, sehr kleinen Seiten, Displays, Satzspiegeln funktionieren. Also ich habe vor einigen Jahren von, vielleicht ist der Name einigen bekannt, Friedrich Forstmann, Typograf, Gestalter, der viel für Suhrkamp gearbeitet hat, der das mal in einem Text sehr schön runtergebrochen hat auf das Problem. Er meinte, in digitalen Medien gestalten wir im Grunde immer nur Seitenminiaturen und sind immer in Seitengrößen unterwegs, die maximum so groß ist wie eine Reklamheftseite. Und wenn man das sozusagen als Bild im Kopf hat, dann sagt, egal welche Informationen ich wie aufbereite, sie muss auch diese Komprimierung so überstehen, dass mein Leser etwas davon hat. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was man sich so mit auf den Weg nehmen kann.
Ja, das ist ja interessant.
Also es bedeutet auf jeden Fall viel, viel Know-how in allen Richtungen, dass wir uns drauf schaffen können. Sollten. Ich würde gerne noch einen kleinen Exkurs machen, nämlich zum Thema Barrierefreiheit, denn da ist ja, glaube ich, auch etwas, was LektorInnen berücksichtigen.
Also da finde ich schön, dass wir noch die Zeit haben, auch da ein paar Minuten drüber zu reden. Das ist ein Zukunftsthema, was uns aber sehr klar auf die Agenda geschrieben ist. Vielleicht kann ich das kurz dazu ausholen. Wir werden bis zum Jahr 2025, also so über die nächsten 3-4 Jahre, uns auf eine Publishing-Realität einstellen müssen, wo es einfach eine normative, juristische Grundlage geben wird, dass sozusagen jede Digitalpublikation auch in vollem Umfang barrierefrei zugänglich sein muss. Das heißt, die Verlage gezwungen sein werden, für E-Book-Angebot, für Software-Angebot, für Online-Angebote, einen ziemlich ausführlichen Kriterienkatalog für Kompatibilität zu Unterstützungssystemen für Blinde, für Sehbehinderte, für diverse kognitive Einschränkungen bereitzustellen. Und auch da werden wir, glaube ich, über die ganze Branche hinweg über die nächsten Jahre einen Schub von zusätzlichen Anforderungen erleben, die sich eben bis rein ins redaktionelle Arbeiten, bis rein in den redaktionellen Style Guide ziehen werden.
Da sind ja im Bereich der Webentwicklung schon, ist ja schon viel Vorarbeit geleistet worden. Ja. Denn da ist das ja schon 20 Jahre Thema.
Ja, wobei man auch sagen muss, auch in der Webentwicklung, da gibt es die Technologiestandards dazu, aber dass das wirklich gelebte Realität wäre, im Sinne von, ich kann davon ausgehen, dass die durchschnittliche Website barrierefrei ist, das ist bei weitem nicht der Fall.
Oh ja, das ist wohl wahr.
Also es gibt schöne Statistiken von Barrierefreiheitsorganisationen, die halt regelmäßig so das Web crawlen und versuchen zumindest mal mit automatisierten Prüfungen drauf loszugehen. Und da ist, also sagen wir mal, das Bild ist, 98% aller Websites im Netz haben schwere bis schwerste Barrierefreiheitsverstöße, die man alleine mit automatisierten Prüfungen schon findet.
Hm. Naja, es
insofern,
ist ja gesetzlich.
Also die Bottomline ist da, sieht da nicht so toll aus. Das heißt, im Umkehrschluss, wir werden über die nächsten 3-4 Jahre da einen Riesenhaufen Arbeit haben. Alle Auftritte, alle Online-Shops, alle Applikationen und am Ende des Tages halt auch die E-Books so umzurüsten, dass sie diesen Anforderungskatalog erfüllen können.
Ist das denn dann eine gesetzliche Verpflichtung?
Ja,
oder ist das nur exakt. So eine freiwillige wie bis jetzt im Web?
Das also ist genau der Unterschied. Das wird eine gesetzliche Verpflichtung sein. Da gibt's seit vor zwei Jahren gab es eine EU-Richtlinie, die dieses Jahr in nationales deutsches Recht umgesetzt worden ist und die schlichtweg eine Marktregel bedeutet, die eben ab Mitte 2025 tatsächlich von allen Anbietern, die darunter fallen, auch umgesetzt sein soll, angesetzt sein muss. Aus meiner Sicht ist es ein ähnlich einschneidender regulativer Schritt wie, Sie erinnern sich an die DSGVO.
Oh ja.
ungefähr dieses Ausmaß und diesen Charakter hat es. Mit einem Unterschied würde ich sagen, DSGVO hat vor allem halt formale und prozessuale Vorgaben gemacht, während die Barrierefreiheitsregeln den Charakter haben, dass sie wirklich bindende Vorgaben für Produktgestaltung und Produktmerkmale im Detail haben. Das heißt also wirklich tief in unsere Produktwelt eingreifen.
Also wird es dazu etliche Fortbildungen geben, nehme ich an?
Da wäre ich mir sicher, ja. Also da glaube ich, Ihre Kolleginnen und Kollegen werden sich da auf das nächste Lernfeld vorbereiten können. Mhm. Vielleicht sagen wir mal einfach, um ein paar Schlagworte dazu zu sagen. Größtes Thema, sagen wir mal, Barrierefreiheit im Mediendesign heißt natürlich etwas anderes als Barrierefreiheit in anderen Bereichen, zum Beispiel im realen Stadtraum, wo wir halt die berühmten Rollstuhlrampen haben, ähnliche Merkmale. Da haben wir die interessante Situation, dass im Mediendesign halt, sagen wir mal, der klassische Körperbehinderte gar nicht die großen Herausforderungen hat, sondern Medien sind halt nur immer visuell vermittelte Medien, kommen vom Text, kommen vom Bild. Das heißt, diejenigen Zielgruppen, die mit visuellen Einschränkungen zu tun haben, müssen wir uns am stärksten anschauen. Das heißt, wir werden uns ansehen müssen, wie muss Content für Blinde, für Sehbehinderte, für Menschen mit Sehschwäche aufbereitet werden, für Menschen mit Farbblindheit, Farbfehlsichtigkeit. Was sind Anforderungen, die vom Bereich Dyslexie, Legasthenie herkommen und was heißt das in letzter Konsequenz für unsere Produkte?
Ja, wie Sie sagten, Lernfelder reichlich. Ich fand jetzt erstmal unser Gespräch schon sehr aufschlussreich, weil das einfach schon abgesteckt hat, wo, in welche Richtung auch wir uns spezialisieren könnten. Vielen, vielen Dank, Herr Kern.
Ja, da schließe ich mich unbedingt an. Also das fand ich hochinteressant und es ist direkt schade, dass es jetzt schon zu Ende ist.
Ja, ich glaube, es ist ganz ähnlich, wie ich es zu meinen Fortbildungen beschrieben hatte.
Ja.
Im Grunde, man hat eine bestimmte Zeit zur Verfügung, reißt da viele Dinge an, wo man jetzt sagt, so zu jedem einzelnen Thema könnte man jetzt noch mal so einen Einstünder als Podcast machen und es würde einem da auch nicht langweilig werden. Ganz ähnlich wie es in der Welt der Fortbildung ist, ist es eben auch, wenn wir uns mal eine halbe Stunde darüber unterhalten. Aber es freut mich natürlich sehr, wenn das für Sie ein paar interessante Themenfelder aufgezeigt hat und vielleicht auch ein bisschen eine Perspektive gegeben hat, wie so eine Entwicklung in der Zukunft auch mal weitergehen wird.
Ja, das wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch. Das ist ja der Sinn der Sache, dass es Anregungen gibt und dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt.
Genau. Also, ihr Lieben, macht was draus. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke nochmal. Und
Dankeschön.
Wiedersehen, hören. Ja. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.